Veränderung ist unvermeidbar. Wir können Veränderung einfach nicht vermeiden. Es wäre schön, manchmal zu denken, dass wir, besonders wenn wir etwas Gutes haben oder etwas im Leben läuft, wir denken, oh, es wäre so schön, einfach das zu halten, das zu bewahren, damit wir keine Änderungen erfahren. September ist ein Monat, der mir hilft, an Veränderung zu denken. Natürlich, Herbst kommt, das Wetter ist ein bisschen cooler geworden. Mein Sohn Seth, er hat auch im September am 12. Geburtstag, er ist 10 Jahre alt geworden. Und er hat auch sich verändert in den letzten Jahren, ist groß geworden, ist bereit für das Teenie-Leben und hat viele große Großkinderwünsche. Die Ecksteingemeinde hat auch im September ihren Geburtstag und ist 7 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie hat auch sich verändert in den letzten Jahren. Und wenn wir solche Sachen betrachten, erkennen wir, dass Veränderung einfach unvermeidbar ist. Das Leben wird sich verändern. Wenn wir dann verstehen auch, dass Veränderungen kommen, wir können auch erkennen, dass manchmal wir eine kleine Herausforderung haben mit der Veränderung, da Veränderung manchmal uns schwer ist. Nicht immer, es gibt auch gute Veränderungen, das wissen wir, neue Mitglieder kommen in die Gemeinde, es gibt bessere Aufgaben bei der Arbeit, vielleicht ein bisschen mehr Geld dazu, es gibt neue Technologie, die das Leben ein bisschen einfacher macht. Es gibt gute Veränderungen, aber andere Veränderungen sind uns nicht so einfach. Die Arbeit ist vielleicht schwerer geworden. Gemeindemitglieder ziehen um oder gehen einfach weg. Man ist krank geworden und kämpft mit der Krankheit. Menschen, die wir lieben, die sterben. Und diese Veränderungen können wir nicht immer vermeiden. Die werden im Leben passieren. Und wir wissen, dass dieses Leben sich verändern wird, da die Realität des Lebens ist, dass es eines Tages zu Ende kommt. Kleine Veränderungen im Leben, ja. Große Veränderungen im Leben, ja. Und wir alle wissen, dass eines Tages wir diese große Veränderung erleben werden. Das Leben wird beenden. Mein Ziel heute ist aber, euch nicht mit dieser Predigt zu entmutigen. Ich möchte nicht, dass wir nach diesem Gottesdienst dann nach Hause traurig fahren. Mein Ziel ist es, diese Realität biblisch zu analysieren, verstehen und anwenden, damit wir in der biblischen Hoffnung festbleiben können, während wir noch leben und diese Veränderungen im Leben erfahren. Das Ziel gehört mir eigentlich nicht allein. Das Ziel ist eigentlich ein Ziel, das Gott uns in 1. Korinther 15 gegeben hat. Und heute werden wir einen Vers von 1. Korinther 15 anschauen. Ihr dürft 1. Korinther 15 aufschlagen und den Vers 58 mit mir anschauen. Und heute in unserem Text werden wir nur diesen einen Vers anschauen. Eigentlich haben wir viel mehr anzuschauen als den einen Vers. Aber durch diesen Vers heute in dieser Predigt werden wir, und ich hoffe, dass ich euch das Ziel erreichen können, 3 Anweisungen zu entdecken, die uns helfen, hier in diesem Leben auf der Erde in Hoffnung festzubleiben. Egal was passiert in deinem Leben, egal was passiert in meinem Leben, egal was passiert in der Gemeinde, durch diese Wahrheit, die Gott uns gegeben hat, können wir einfach in der Hoffnung festbleiben. Und Paulus hilft uns viel, hilft uns sehr durch diesen Text. Und wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 58, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in den Werken des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Der Vers ist sehr kurz, ich lese nochmal vor. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das erste Wort hier, und ich habe von der Schlachter-Übersetzung gelesen, ist natürlich darum. Das Wort ist für uns heute der Schlüssel zu diesen schönen Zielen des Lebens, fest zu sein, unerschütterlich zu sein und in dem Werk des Herrn zuzunehmen. So ein Leben möchten wir natürlich leben, und das Wort darum ist eigentlich für uns der Schlüssel. Eine Gefahr ist, dass wir durch die Veränderungen im Leben, besonders durch die großen Veränderungen, die das Ende des Lebens ist, dass wir abgelenkt werden könnten. Anstatt fest zu bleiben, wie wir gerade gelesen haben, unsere Gedanken drehen und unsere Emotionen gehen hoch und runter und unsere Hoffnung ist mal stark und mal schwach. Wir sind enttäuscht, traurig oder genervt im Leben durch diese Veränderungen und Herausforderungen und verschiedene Umstände, die wir haben. Wie können wir aber fest im Glauben und Hoffnung bleiben? Der Schlüssel in unserem Text ist das Wort darum. Und vielleicht, wenn du an 1. Korinther 13 denkst, erinnerst du dich daran, dass die Auferstehung eigentlich das Hauptthema der Passage ist. Die Auferstehung. Wenn wir 1. Korinther aufschlagen, lesen wir das Kapitel durch und sehen wir Auferstehung, Auferstehung, Auferstehung ist das Hauptthema in unserer Passage. Und diese Auferstehung, diese einfache Wahrheit des Evangeliums, dass wir auferstehen werden, da Jesus auferstanden ist, dass wir für die Ewigkeit mit Jesus leben werden, diese Auferstehung ist die Hoffnung, die ermöglicht, dass wir in den Veränderungen und sogar im Licht des Todes festbleiben. Und das bringt uns heute Morgen schon zu unserer ersten Anweisung, die uns hilft, hier in Hoffnung festzubleiben. Du musst ein klares Verständnis unserer Hoffnung haben. Wir müssen einfach verstehen, was für eine Hoffnung wir haben. Wenn wir fest in dieser Hoffnung bleiben möchten, wenn wir fest im Glauben bleiben möchten, egal was passiert, müssen wir ein klares Verständnis unserer Hoffnung haben. Oder anders ausgedrückt, du musst die Auferstehung gut verstehen. Und das hat Paulus auch als klares Ziel gehabt in dieser Passage. Heute studieren wir eigentlich Vers 58, aber wenn ich Vers 58 sage, ist euch etwas aufgefallen? Vielleicht nicht, aber in meinen Gedanken habe ich gedacht, oh, Vers 58, 1. Korinther 15 ist ganz schön lang. Ich bin daran gewohnt, vielleicht 21 Verse zu lesen in einem Kapitel. Wir sind hier bei Vers 58 und er schreibt einfach hauptsächlich über die Auferstehung. Paulus hat viel über die Auferstehung zu sagen, zu schreiben, und wir müssen einfach diese Auferstehung sehr gut verstehen. Ich kann nicht das ganze Kapitel predigen heute, obwohl das schon wäre, aber ganz kurz sollen wir dann 1. Korinther 15 anschauen und sehen, was Paulus zu diesem Thema schreibt. Ihr habt schon 1. Korinther 15 aufgeschlagen, nicht wahr? Lasst uns dann am Anfang hier schauen, was Paulus geschrieben hat. Ab Vers 3 in unserem Kapitel. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist, und dass er, Schlüsselwort für uns heute, auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften, und dass er dem Kephas erschienen ist, er war da nach der Auferstehung, danach den 12. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus hierauf sämtlich Aposteln. Paulus hat vom Anfang an geschrieben, schau mal hier, einfache Wahrheiten des Evangeliums, Jesus ist für uns gestorben und er ist auferstanden. Und dann schreibt er ständig durch dieses Kapitel über die Auferstehung, dass Jesus erschienen ist, dass viele haben ihn gesehen. Und dann hier haben wir von Paulus eine Einleitung zum Kapitel. Und er offenbart die Wahrheit bezüglich der Auferstehung. Und In seiner Erklärung der Auferstehung stellt er einige Fragen. Und eine Frage möchte ich mit euch anschauen in Vers 35 in 1. Korinther 15. Schaut bitte mit mir diesen Vers an. 1. Korinther 15, Vers 35. Und wie ich gesagt habe, in Verse 3 bis 7 haben wir angefangen mit dem Auferstehung, mit der Auferstehung. Dann sind wir hier bei Vers 35. Wir sind immer noch bei der Auferstehung. Paulus möchte, dass wir die verstehen. Und er hat eine Frage gestellt, aber nicht eine Frage, die er eigentlich gestellt hat. Er wiederholt eine Frage, die jemand ihm gestellt hat. Und er wiederholt diese Frage, um eine Antwort zu geben. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Wir müssen verstehen, dass diese Frage eigentlich keine gute Frage ist. Wir können vielleicht diese zwei Fragen lesen und denken, oh ja, gute Frage, ich möchte auch diese Frage stellen. Aber hier im Kontext sehen wir ganz klar und deutlich, dass diese Frage keine gute Frage zu stellen war. Das wissen wir, da wir die Antwort von Paulus in Vers 36 haben. Die ersten zwei Worte in der Schlachter-Übersetzung, die sagen einfach, und schaut ihr auch den Text an, du Gedankenloser. Ups. Oft sagen wir, es gibt keine dummen Fragen. Aber zu diesem Punkt, jemand hat eine dumme Frage gestellt. Und Paulus hat gesagt, es geht nicht hauptsächlich um die Frage, sondern die Gedanken hinter diesen Fragen. Und jemand hat einfach diese Frage gestellt, die Auferstehung. Kann es tatsächlich passieren? Sind wir sicher, dass die Auferstehung passieren wird? Für uns als Gläubigen werden wir eines Tages dann wieder leben. Ach, ich meine, was für einen Körper würden wir dann haben? Jemand hat so eine Frage gestellt und Paulus hat einfach gesagt und geschrieben, Mensch, du Gedankenloser, was du sagst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und dann lesen wir hier seine Erklärung ab Vers 37. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll. Er hat so eine Illustration von der Landwirtschaft gebraucht. Was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. Etwas vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat. Und zwar jeden Samen seinen besonderen Leib. Habt ihr dann diese Illustration verstanden? Paulus hat einfach geschrieben, schau mal hier, jemand kann die Frage stellen, wenn es um die Auferstehung geht und wie wir die Auferstehung verstehen sollen, jemand kann sagen, aber was werden wir dann sein? Was für einen Körper werden wir haben? Wie wird die Auferstehung eigentlich aussehen? Und Paulus hat einfach gesagt, komm schon, wenn wir über die Auferstehung reden, dann sollen wir nicht eine große Frage haben, was könnte passieren oder wie kann es überhaupt passieren, weil so einfach in unserem Leben, wenn wir Samen säen und ich bin nicht so gut im Garten, daher bekenne ich, dass ich zu diesem Bereich nicht eigentlich gehöre, ich habe einfach gelesen und gesehen, wir sehen auch hier in neben Berlin in Brandenburg, nicht wahr? Wir sehen jeden, auch im Herbst, wir sehen, dass die Wirtschaftsleute, die werden Samen säen. Und dann sehen wir einfach nichts im Feld. Alles ist einfach flach und eben. Und dann ganz langsam sehen wir etwas Grünes, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, was sie heißen. Die sind einfach schön. Besonders, wenn es wie Teppich aussieht, nicht wahr? Alles ist einfach schön und grün. Und dann denken wir nach dieser Illustration, diese Leute, die draußen gehen und Samen säen, die haben etwas genommen, das einfach Kern, so ein, die waren Samen. Kern von Weizen oder sonst was. Die setzen diese kleinen Teile einfach in die Erde und wir warten und puff, dann haben wir etwas anderes. Das Grün ist Grundzeug, das ich nicht esse, nur neben Steaks. Dann später im Frühling, wenn es wieder warm ist, dann wow, alles wächst, nicht wahr? Und wir haben Raps oder Weizen oder Gerz oder was auch immer wir in den Feldern haben. Es sieht total anders aus,
als was wir im Herbst oder vielleicht im Frühling gesehen haben. Und Paulus nutzt diese Illustration zu sehen, hey, wenn Gott das macht, jedes Jahr hier in Deutschland, ist es dann möglich auch, dass Gott uns nimmt, was auch immer wir sind heute in diesem Körper, und dann er wird uns später nehmen in der Auferstehung und genau wie er fähig und mächtig ist, Pflanzen wachsen zu lassen, er wird für uns einen Körper versorgen. Ist kein Ding. Wenn es um die Auferstehung geht, es ist ganz sicher. Wir müssen nur Pflanzen anschauen und dann haben wir eine gute Theologie. Mindestens haben wir die Beweisung für eine gute Theologie. Gott kann das schaffen. Er ist mächtig. Er kann das versichern, dass wir in der Auferstehung dann einen Körper haben werden und es wird uns gut gehen. 100%. Dann, durch diese Illustration, sehen wir, dass Paulus das bewiesen hat. Die Realität der Auferstehung ist, dass wir eines Tages einen neuen Körper bekommen werden, ist ganz sicher. Dann lesen wir weiter eine Illustration ab Vers 39 in 1. Korinther. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anderes ist das Fleisch der Menschen, anderes das Fleisch der Viehs, anderes das der Fleisch, anderes das der Fische, anderes das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anderes ist der Glanz der Himmelskörper, anderes der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. Puh, noch eine Illustration von Paulus, die Auferstehung einfach erklärt. Wir können etwas so Einfaches anschauen wie die Pflanzen, oder auch können wir einfach den Himmel anschauen. Und wenn wir den Himmel anschauen, dann sehen wir, oh, wir haben eine Sonne. Und die Sonne scheint. Und die ist herrlich. Und dann abends, besonders wenn es super klar ist und wir haben nicht so viel Licht von der Stadt, vielleicht ganz weit draußen in Lüme irgendwo, dann schauen wir den Himmel an und wir sehen den Mond. Und wir denken, wow, was für eine schöne Herrlichkeit der Mond hat. Die ist eine andere Herrlichkeit, als die Sonne hat. Und dann schauen wir die Sterne an und wir sehen, oh, die sehen auch anders aus. Paulus hat sogar geschrieben, alle die Sterne, die wir anschauen, sehen anders aus. Und es gibt Milliarden von, oder ich kenne das Wort nicht auf Deutsch, wie viele Sterne es gibt im Himmel. Es gibt so viele und die sind alle unterschiedlich, wenn es um Körper geht. Paulus hat einfach geschrieben, wenn es um die Auferstehung geht und was wir verstehen müssen für unsere Zukunft, Gott ist mächtig, er hat die Kraft, er hat genügend Kraft, dann zu versorgen, was wir brauchen für die Ewigkeit. Wir werden dann einen neuen Körper bekommen, der sich nicht verändern wird. Was für eine Hoffnung haben wir? In diesem Leben kämpfen wir mit der Veränderung und dann, wie ich gesagt habe, es gibt eine Veränderung, die kommt. Diese große Veränderung des Todes. Eines Tages, das ist einfach die Realität des Lebens. Seitdem wir geboren sind, marschieren wir einfach zum Tod hin. Das ist einfach so. Und das Leben verändert sich auf dem Weg dahin. Es ist halt so. Veränderung, Veränderung, Veränderung. Und Paulus möchte, dass wir dann die Auferstehung gut verstehen, weil es so einen großen Unterschied macht, da er in 1. Korinther 15, Vers 58 schreiben könnte, darum. Wenn wir dann das alles verstehen, der Auferstehung, wenn wir die Auferstehung gut verstehen, das macht so einen Unterschied für uns, darum. Dann können wir festbleiben in diesem Leben, weil wir verstehen, was kommt. Und oft in den Veränderungen, die wir erfahren hier im Leben, denken wir, ach, ich möchte die Veränderung nicht, das ist nicht, was ich will. Ich möchte etwas anderes. Hätten wir das und das getan oder könnten wir das und das tun? Und Gott hat einfach gesagt, hey, wenn wir die Sachen anschauen, die hier im Leben passieren und wir sind so konsumiert mit den Sachen hier in diesem Leben und nicht an die Auferstehung denken, dann werden wir nicht festbleiben. Wir werden einfach hin und her geworfen sein durch jede Welle des Lebens. Wir werden einfach diese hohen Emotionen haben und diese tiefe Emotionen haben und wir werden dann in unseren Gedanken drehen. Und Paulus hat gesagt, hey, schau mal einfach diese einfache Wahrheit des Evangeliums an, die Auferstehung. Jesus ist auferstanden, wir werden auch auferstehen, darum können wir einfach im Glauben festbleiben. Die Auferstehung ist so eine sichere Wahrheit für unsere Zukunft, dass es eigentlich nicht egal ist, das Leben ist nicht egal, aber was hier in diesem Leben passiert, ist kein Ding im Vergleich mit der Auferstehung. Wie können wir dann ein klares Verständnis dieser Hoffnung haben, damit wir festbleiben können? Ich habe ein paar Ideen aufgeschrieben für euch, natürlich. Was ist eine Predigt ohne praktische Ideen? Ein paar Ideen von mir. Wie können wir dann ein klares Verständnis dieser Hoffnung haben? Ich würde sagen, ständig oder oft an diese Wahrheit meditieren. Wir denken an viele Sachen jeden Tag, nicht wahr? Wir denken durch den Ablauf des Tages. Wir machen unsere Pläne für die Woche. Wir denken an Snacks. Wir denken an Gemeinschaft. Wir haben immer Gedanken. Es wäre dann gut und hilfreich, wenn Teil diesen Gedanken die Auferstehung ist. Dass wir einfach daran denken, dass wir uns daran erinnern, dass die Auferstehung, dass unsere Zukunft mit dem Herrn sicher ist. Dass dieses Leben nicht alles ist, was wir tatsächlich erfahren werden. Habt ihr schon diese Illustration gesehen mit einer Seil? Das habe ich von einem Prediger in Amerika gesehen. Er hat so ein Seil genommen, super long. Seil ist das richtige Wort, nicht wahr? Ja. So ein Kabel ähnliches. Dann hat er vorne so ein bisschen Klebeband darauf geklebt. Und dann gab es so, man könnte das Ende nicht sehen. Und dann hat er einfach gezeigt, schau mal hier, wir haben das Kabel hier so lange und wir schauen den Klebeband an. Und er ist so kurz. Aber das Leben ist eigentlich viel mehr. Dein Leben ist viel mehr als nur der Klebeband hier. Und wir denken so oft an den Klebeband. Diese 60, 70, 80, 90, 98 Jahre, die wir vielleicht hier auf der Erde haben, so kurz. So kurz. Aber die Auferstehung, so lang. Und wir sollen dann diese Gedanken einfach oft vor unseren Augen führen. An die Auferstehung meditieren, uns daran erinnern, was die Auferstehung ist. Es wäre vielleicht auch hilfreich, einige Stellen von 1. Korinther 15 auswendig zu lernen, auf eine Karteikärtchen zu schreiben und einfach mit dir nehmen in der Tasche. Das machen wir mit vielen Sachen, mit den Handys heute, nicht wahr? Wir haben Notizen für alle Sachen, die wir nicht vergessen möchten. Lasst uns einfach ein paar Notizen der Auferstehung aufschreiben. Und einfach ständig vor den Augen diese schöne Wahrheit führen. Wir müssen ein klares Verständnis der Auferstehung, was unsere Hoffnung ist, haben. Das macht so einen großen Unterschied für uns. Was für einen Unterschied macht es? Schaut mal bitte wieder Vers 58 an. Und wir können sehen, Paulus hat für uns geschrieben, darum, nachdem er die Auferstehung erklärt hat und uns eigentlich ermutigt, dass die Auferstehung zu verstehen, hat er geschrieben, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in den Werken des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Diese zwei Aussagen, seid fest und sei unerschütterlich. Wir sind nun alle überzeugt, dass wir unsere Hoffnung, die Auferstehung, gut verstehen müssen. Das Erkenntnis der Auferstehung spürt uns an, in einer bestimmten Weise auf Veränderungen und Herausforderungen, sogar auf den Tod, zu reagieren. Sprich, wir bleiben fest. Wir sind unerschütterlich. Wir müssen einfach anhand der Auferstehung die Welt mit ihren Veränderungen richtig analysieren. Die Auferstehung ist eine Brille eigentlich, durch die wir das Leben richtig verstehen. Und das bringt uns zu unserer zweiten Anweisung heute, die uns hilft, hier in Hoffnung, in der Hoffnung festzubleiben. Du musst deine Hoffnung anwenden. Verstehe. Ich habe das aufgeschrieben und habe gesagt, okay, ich muss das ein bisschen erklären. Wir müssen dann unsere Hoffnung anwenden. Das ist, was wir dann in Kolosser 3 sehen. Wir haben diese Hoffnung der Auferstehung. Und dann müssen wir etwas mit dieser Hoffnung tun. Könnt ihr Kolosser 3 aufschlagen? Und dann werden wir diesen Text auch anschauen. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. In Kolosser 3, 1 bis 4 haben wir ein ähnliches Thema und sehen wir, was Paulus hier geschrieben hat. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Diese gleiche Wahrheit, dass wir durch das Evangelium eine enge Beziehung mit Jesus haben. Wir sind in ihm, hat Paulus so oft geschrieben. Wir haben eine große Hoffnung. Eines Tages wird Jesus zurückkommen und wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung, die wir haben auf die Auferstehung, die kommt. Und Paulus hat aber davor hier nun in diesem Text in Kolosser 3 geschrieben, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Unsere Trachten, was wir denken, was wir suchen in diesem Leben, soll nicht nur die Sachen, die auf der Erde sind. Gott möchte, dass wir diese himmlische Gedanken oft haben. Gott möchte, dass wir, was wie Paulus hier für uns geschrieben hat, als Anweisung oder Befehl, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und unser Leben ist verborgen mit dem Christus und in Gott. Unsere Verbindung mit Jesus durch das Evangelium ist so groß, dass wir nicht nur die Veränderungen im Leben, die Herausforderungen im Leben oder was auch immer im Leben passiert, anschauen und denken, das ist alles, was ich habe. Nein. Durch unsere Beziehung mit Jesus, durch das Evangelium, dann schauen wir diese Sachen an, die passieren im Leben, die real sind, die tatsächlich passieren. Und wir denken aber, ich habe so einen Blick auf das Leben. Nicht von in diesem Leben, sondern von oben, wo Christus ist. Und meine Hoffnung steht bei ihm. Meine Hoffnung ist nicht alles, was hier auf der Erde ist. Als Randnotiz. Ich habe kein Problem damit, wenn wir kleine Hoffnungen im Leben haben. Ich habe auch eine große Hoffnung gehabt, wieder die Eckstein-Gemeinde zu besuchen. Und hier sind wir. Kein Problem. Ich habe auch eine Hoffnung, wiederzukommen. Ich habe auch eine große Hoffnung auf Snacks nach dem Gottesdienst und Gemeinschaft und Kaffee trinken. Diese kleinen Hoffnungen sind, ich habe kein Problem damit. Ich würde nicht sagen in der Gemeinde, dass wir dann sagen, oh, nein. Lasst uns meinen Geburtstag nicht feiern. Kein Urlaub dieses Jahr, weil ich eine himmlische Hoffnung habe. Die himmlische Hoffnung, die wir haben, diese große Hoffnung ist über diese kleinen Hoffnungen, die wir haben. Und daher, das ist eigentlich der Punkt hier, wenn diese kleinen Hoffnungen des Lebens nicht zustande kommen, ist okay. Wenn das Leben nicht läuft wie gewollt, ist es okay. Alles, was hier in diesem Leben passieren könnte, ist eigentlich okay. Auch wir singen das Lied, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl im Herrn. Und egal, was passiert in diesem Leben, diese Auferstehung ist die Hoffnung, die ich habe. Und hier in diesem Text von Kolosser 3, als anderen Text für uns, als Hilfe für uns, Paulus gibt den Befehl, trachtet nach dem, was droben ist. Das ist eine aktive Denkaufgabe. Nicht alles, was Gott von uns möchte, ist etwas mit den Händen zu tun. Natürlich haben wir viele Sachen zu tun mit den Händen, aber einfach nach dem, was droben ist, zu trachten, ist eine aktive Denkaufgabe. Gott möchte auch, wir reden oft über stille Zeit. Die stille Zeit ist hilfreich, weil Gott möchte, dass du vielleicht in dem Moment nichts anderes tust, als an ihn zu denken, sein Wort zu lesen und unsere Gedanken einfach zu organisieren nach seinem Wort. Wir streben dann danach, diese himmlische Gedanken zu haben. Nicht, dass wir beim Tempoautomat das normale Denkmuster laufen lassen. Dass wir einfach unsere Gedanken freilaufen lassen. Manchmal brauchen wir diese Zeit, oder ich würde sagen, ich brauche oft diese Zeit, meine Gedanken zu organisieren und nicht einfach voll in diesem Leben und diesen kleinen Sachen der Welt involviert zu sein. Einfach ein bisschen Zeit zu atmen und nach oben zu schauen, durch das Evangelium mit der Auferstehung zu denken, okay, ich habe dann diesen Blick, diese Perspektive, die eigentlich biblisch ist. Ich muss dann diese Zeit nehmen, meine Hoffnung anzuwenden, dass ich an diese Auferstehung denke. Genau in diesem Moment, wo etwas in meinem Leben nicht gut läuft, indem wir unsere Freude und Hoffnung oder indem unsere Freude und Hoffnung vielleicht konfrontiert sind, wo wir dann uns fragen, was für eine Hoffnung habe ich, was für eine Freude habe ich heute, sollen wir und müssen wir mit unseren Gedanken arbeiten. Wir erinnern uns an die Wahrheit der Auferstehung. Und darum bleiben wir fest. Da wir überzeugt sind, dass wir auferstehen werden. Unsere Gedanken führen uns zu bestimmten Ergebnissen dann. Und hier in unseren Gedanken ist, wo wir dann anfangen müssen. Gott möchte, dass wir fest und unerschütterlich sind. Das ist primär eine Sache des Herzens und nicht der physischen Kraft. Ich finde Fitness sehr toll. Ich habe kein Problem mit Fitness. Es ist schön, Jogging zu gehen, mit Fahrrad zu fahren oder mal Surfen zu gehen. Ist schön und wunderbar. Ich finde Fitness schön und ich würde auch sagen, dass man ein bisschen Sport machen soll. Das wird aber Sport machen, wird aber nicht das biblische Ziel des Festbleibens erreichen. Nicht, was wir hier in 1. Korinther 15, 58 haben. Es ist nicht eine Sache der physischen Kraft. Es ist nicht, dass ich ein bisschen Eisen pumpen muss, um fest zu bleiben. Die Hauptsache hier in unserem Text ist, dass ich an das Evangelium denke, dass ich an die Auferstehung als einfache Wahrheit des Evangeliums denke und dann mit dieser Wahrheit in meinem Herzen, dann kann ich richtig auf die Umstände darauf reagieren. Das ist so beim Kletterpark, nicht wahr? Genießt ihr den Kletterpark? Schau euch an. Viele sagen nein. Einige sagen ja. Die Kinder genießen den Kletterpark und wir als Erwachsene sagen nein. Wir haben andere Sachen, die wir tun müssen. Beim Kletterpark, das ist ein bisschen anderes, nicht wahr? Weil wir hochklettern. Wir sind nicht mehr auf dem Boden und wir denken, oh, das ist schon ganz schön gefährlich. Ich möchte nicht runterfallen. Natürlich. Niemand möchte runterfallen. Aber beim Kletterpark haben wir bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, die uns helfen, hoch zu klettern, ohne dass wir dann einen Unfall haben, zum Boden fallen und dann verletzt sind. Wir haben diese Sicherheitsgurt mit Seil und wir sind diesen doppelt gemoppelt und es alles soll sicher sein beim Kletterpark. Und wenn wir dann in unseren Gedanken überzeugt sind, dass diese Sicherheitsmaßnahmen das erreichen werden, was sie erreichen sollen, dann können wir ohne Angst klettern. Aber wenn wir in unseren Gedanken dann anfangen zu denken, ich bin mir nicht sicher, ob diese Sicherheitssachen mich hält, und dann beginnen wir zu schüttern. Und dann haben wir Probleme und dann klettern wir nicht hoch. Und manchmal sehen wir auch Leute, nicht nur Kinder, aber die fangen an zu klettern und die erreichen einen bestimmten Punkt und dann sind die da stecken geblieben. Die können nicht weiter, die können auch nicht runter. Warum? Weil der Sicherheitsgurt ineffektiv ist, funktioniert nicht? Nein, alles ist in Ordnung. Nur in den Gedanken denkt diese Person, ich habe so viel Angst. Und in dieser Weise, durch 1. Korinther 15 bis 58 hin, Paulus hat für uns geschrieben, hey, wenn wir die Auferstehung richtig verstehen, dann kommen wir auch zu den Punkten im Leben, wo vielleicht die Hoffnung, der Glauben, vielleicht unsere einfach Fähigkeit, fest in der Freude des Herrn zu bleiben, in Gefahr steht. Weil diese kleinen Sachen im Leben, die werden uns ablenken. Wir denken so tief in diesen kleinen Sachen. Und Paulus hat einfach geschrieben darum. Wenn wir die Auferstehung richtig verstehen, dann sollen wir einfach die Auferstehung anwenden. Wir sollen dann an die Auferstehung denken und dann in diesen Veränderungen des Lebens, in diesen Herausforderungen des Lebens, dann können wir einfach da stehen und wir können fest sein, wir können einfach sagen oder denken in unseren Gedanken, egal was passiert hier heute. Ja, ich verstehe. Vielleicht die Umstände gefallen mir nicht. Das können wir auch sagen. Vielleicht erfahre ich nicht, was ich wünsche heute. Das ist in Ordnung. Ich verstehe. Aber wir sind dann, es ist für uns kein Problem. Wir bleiben fest. Wir sind unerschütterlich. Wir können beim Herrn bleiben, egal was passiert. Warum? Darum. Da wir die Auferstehung haben. Und auch wenn etwas schief geht im Leben, was wir vielleicht nicht wollen, das ist nicht, was wir einfach, wir würden nicht dafür entscheiden, aber es passiert so, dann sagen wir als Christen, als Nachfolger Jesu, eigentlich kein Problem, weil wir die Auferstehung haben. Es ist egal, was in diesem Leben passiert, die Auferstehung ist sicher. Und wenn die Auferstehung sicher ist und wir wissen, dass wir für die Ewigkeit mit Jesus bleiben werden, dann bin ich heute auch sicher, egal was passiert. Diese Denkaufgabe ist nicht das Ende der gottwohlgefälligen Anwendung. Es ist nicht, dass Gott möchte, dass wir den ganzen Tag im Café sitzen, Cappuccino trinken, Klassikmusik anhören und über unsere Gedanken denken. Glaub mir, das könnte ich einfach und gern tun. Wenn wir den Text anschauen, Gott hat für uns geschrieben in Vers 58 von 1. Korinther 15. Wir waren in Kolosser 3, zurück zu 1. Korinther 15, den Vers der Vers 58 sagt, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Und dann hat er geschrieben, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Die Auferstehung treibt uns an, eigentlich hier in den verschiedenen Umständen des Lebens, in den verschiedenen Herausforderungen des Lebens, Gott zu dienen. Das Richtige zu tun hier in diesem Leben. Und das bringt uns zu unserer dritten und letzten Anweisung heute, die uns hilft, hier in Hoffnung festzubleiben. Du musst in Werken des Herrn zunehmen. Ist einfach, das hat Paulus für uns geschrieben. Wir müssen in Werken des Herrn zunehmen. In dem Moment, wo ihr solche Herausforderungen begegnet, in diesem Moment bleiben wir fest und machen das, was wir machen sollten. Genau wie beim Kletterpark. Wenn wir wissen, dass wir hochklettern sollen und wir haben diese Sicherheit durch diese Sicherheitsmaßnahmen, dann klettern wir hoch, weil wir unsere Gedanken herrschen und beherrschen und wir machen das, was wir machen sollen. Genauso in unserem Leben mit Christus hier auf dieser Erde. Wenn er uns gesagt hat, dass wir Freude im Herrn haben sollen, dann sollen wir auch Freude im Herrn haben. Nicht da meine Freude von den Umständen kommt, sondern meine Freude vom Herrn kommt. Wir möchten nicht aus Selbstsucht irgendwo fliehen oder flüchten. Wir möchten einfach nicht wegrennen von den Herausforderungen, von den Problemen, auch von den Veränderungen, sondern wir möchten dienen. Diese Beispiele sind eigentlich die Frucht, die vom Glauben kommen. Wir sehen etwas Ähnliches in 1. Johannes 3. Könnt ihr dann 1. Johannes 3 aufschlagen? Die letzte Bibelstelle, die wir heute in dieser Predigt aufschlagen. 1. Johannes 3. Vielleicht kennt ihr diese Verse 1 bis 3. Die Pastoren der Eckstein-Gemeinde haben vor kurzem 1. Johannes durchgepredigt. Das war vor mehr als einem Jahr. Aber ist eine schöne Bibelstelle, die wir hier am Ende anschauen. 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3 lesen wir. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das klingt wie Auferstehung, nicht wahr? Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und schau mal hier in Vers 3, ihr kennt höchstwahrscheinlich diesen Vers. Und jeder, der diese Hoffnung auf die Auferstehung hat, jeder, der diese Hoffnung, Jesus ähnlich zu sein, jeder, der diese Hoffnung hat, einfach mit Jesus zu sein, ihm ähnlich zu sein, in der Auferstehung mit ihm zu sein, jeder, der diese Hoffnung hat, auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Und wenn wir die Auferstehung gut verstehen, ein klares Verständnis der Auferstehung haben, und wir oft an diese Auferstehung denken, und wir wenden diese Auferstehung an, diese Wahrheit an, dass wir ständig daran arbeiten, etwas Gutes zu tun, dann werden wir auch hier in dieser Welt im Werk des Herrn zunehmen. Wir werden mit uns anfangen. Wir werden versuchen, uns zu reinigen. Wir werden dann sein Wort lesen und wir versuchen dann in allen Veränderungen des Lebens, in allen Enttäuschungen des Lebens, wir versuchen einfach, sein Wort zu verstehen, damit wir das tun, was er möchte. Dass wir die reinen Gedanken haben, dass wir nicht mehr selbstsüchtig sind, sondern wir den Nächsten höher achten als uns selbst. Dass wir versuchen auch die Gemeinde zu unterstützen, der Gemeinde zu dienen, dass wir versuchen, das Evangelium so gut zu verstehen, dass wir aus Freude das Evangelium verkündigen, dass wir versuchen, diese gute Nachricht weiterzugeben, dass wir einfach versuchen, dann Gott zu ehren in allem, was wir tun. Und dann kommen diese Veränderungen, kommen diese Herausforderungen, kommen diese Enttäuschungen des Lebens, kommen diese Anfechtungen des Lebens und alles steht in Gefahr. Und Paulus hat einfach für uns geschrieben, darum. Wenn wir die Auferstehung gut verstehen, darum dann werden wir einfach festbleiben in Jesus. Dann werden wir unerschütterlich sein. Dann werden wir auch in den verschiedenen Umständen des Lebens viele Frucht hervorbringen. Weil das Leben, das wir leben, ist nicht von diesem Leben abhängig. Das Leben, das wir leben, ist nicht von unseren Umständen abhängig, sondern vom Herrn. Und er hat uns ganz klar und deutlich gezeigt, dass er auferstanden ist und dass wir auferstehen werden. Und im Licht dieser Wahrheit, dann sagen wir, Herr, es ist egal, was passiert in meinem Leben. Ich bin bereit, dir zu dienen. Was möchtest du von mir heute? Soll ich auch in diesen Umständen Freude haben? Dann werde ich dann dir mit Freude folgen. Soll ich dann einfach dienen? Ach, Herr, ich bin müde. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das schaffe. Ist okay. Die Auferstehung. Es wird besser sein eines Tages. Ich möchte einfach dann Gott ehren in diesem Leben. Vielleicht haben wir dann auch ein Gespräch zu führen, das wir nicht führen möchten, wo wir vielleicht jemanden konfrontieren müssen mit der Wahrheit und wir denken, ich möchte das nicht machen. Dann denken wir, durch die Auferstehung, ich verstehe, dass dieses Leben einfach ein kurzes Leben ist. Und wir haben diese große Hoffnung, ich möchte einfach Gott dienen in diesem kurzen Leben, das ich habe. Die Bibel gibt uns eine besondere Motivation hier in Vers 58 am Ende der Stelle, da eure Arbeit nicht vergeblich ist. Wenn du den nächsten Schritt machst, das macht einen Unterschied für die Ewigkeit. Wenn wir einfach Gott ehren und dienen, versuchen viel Frucht für ihn hervorzubringen, es macht einen Unterschied. Vielleicht siehst du die Lohn in diesem Leben nicht, aber es wird sich lohnen, dem Herrn der Auferstehung zu folgen und zu dienen. Heute haben wir dann diese drei Anweisungen entdeckt von unserem Text, die uns helfen, hier in Hoffnung festzubleiben. Wir müssen ein klares Verständnis unserer Hoffnung, die Auferstehung, haben. Wir müssen dann diese Hoffnung anwenden und wir müssen in Werken des Herrn zunehmen. Lasst uns beten und einfach ihn nach Kraft fragen, um dieses Ziel zu erreichen. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für dein Wort. Auch wenn wir 1. Korinther anschauen, Kapitel 15, wir sehen, dass du viel über die Auferstehung geschrieben hast. Und Herr, wir möchten dir danken für diese Wahrheit, die wir haben. Herr, es gibt so viele Sachen, die wir durch den Tag hören, ob in den Nachrichten oder was wir einfach von der Schule hören oder bei der Arbeit hören oder einfach hier auf der Straße hören. Und es gibt wenig, die über die Auferstehung reden. Und es ist so ein Geschenk von dir, dass wir diese Wahrheit von dir haben und dass diese Wahrheit wirksam in unserem Herzen ist, dass wir durch diese Wahrheit der Auferstehung einfach diese große Hoffnung haben können, die uns antreibt, dir zu dienen. Herr, wir verstehen auch, dass das Leben manchmal sehr schön ist hier. Auch Herbst ist schön, dass das Wetter ein bisschen cooler geworden ist. Die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, ist schön. Es gibt so viele Sachen, die gut sind. Aber wir wissen auch, genau wie du weißt, Herr, dieses Leben kann schwer sein. Und daher möchten wir beten, dass du uns hilfst, auch in den schweren Umständen des Lebens festzubleiben. Herr, wir möchten ein Zeugnis für dich sein. Wir möchten dich konstant ehren in diesem Leben. Hilf uns, Herr, das zu tun. Amen.